Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Der Pulitzer-Preis ist einer der angesehensten US-amerikanischen Literaturpreise, ein Ritterschlag. Und in diesem Frühjahr wurde damit Benjamin Moser ausgezeichnet für sein Buch, das schlicht Sontag heißt. Die erste autorisierte Biografie über Susan Sontag, die intellektuelle Ikone ihres Landes. Nahezu 1000 Seiten umfasst der Band und der Autor ist bei uns im Studio. Willkommen, welcome Benjamin Moser.
Thank you.
Sie sind Jahrgang 1976, haben dann schätzungsweise in den 1990er Jahren studiert, auch in Europa. War für Sie damals Susan Sontag auch schon ein großer Name?
I think for any American intellectual or anybody who grows up being interested in culture, she was not only a big name, she was the biggest name.
Also für jeden Amerikaner, der irgendwie kulturell interessiert ist, ist sie nicht nur irgendein großer Name, sondern sie ist wirklich der bekannteste und der wichtigste Name. Und das geht eigentlich schon seit 2-3 Generationen so. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie berühmt wurde, als sie noch sehr, sehr jung war. Und sie sah großartig aus. Also sie hatte die Ausstrahlung eines Hollywood-Stars, aber sie schrieb wie eine europäische Intellektuelle. Und diese Position, die sie da eingenommen hat, seit ihr, hat die auch kein anderer mehr eingenommen.
She had a position that nobody else had ever had and has never had since then.
Was hat Sie jetzt daran gereizt, fasziniert Benjamin Moser, über Susan Sontag zu schreiben?
I had written a previous biography of Clarice Lispector, who's the great Brazilian writer.
Ich hatte bereits eine Biografie über Clarice Lispector geschrieben, diese brasilianische weibliche Intellektuelle. Und dabei habe ich gemerkt, was diese intellektuellen Frauen für ein faszinierendes Leben haben, war aber auch schockiert darüber, was man alles nicht weiß. Und dann war der Gedanke, über die berühmteste amerikanische Intellektuelle zu schreiben, unglaublich verlockend.
The chance to write about the greatest female intellectual in America was completely irresistible.
1933 ist Susan Sontag geboren. Es war eine recht verwickelte Kindheit. Ihr Vater ist früh gestorben, die Mutter hat sich nie so recht für sie interessiert. Die junge Susan, die wurde aber schon früh zu einer geradezu fanatischen Leserin mit großem Hang auch zur europäischen Literatur und Kultur. Wo kam das eigentlich her?
Sontag grew up in different states. I think she lived in 6 different states by the time she graduated from high school.
Nun, Susan Sontag ist in 6 verschiedenen amerikanischen Staaten aufgewachsen. Ihr Vater starb sehr früh in China, als sie gerade 5 Jahre alt war. Und sie ist nicht wirklich mit Familie aufgewachsen. Es gab auch keinen Ort, der sozusagen ihr Heimatort war. Und die Literatur nahm dann diese Rolle ein. Die Kultur nahm diese Rolle ein. Und interessanterweise ist sie eben auch sehr geprägt worden von deutscher Literatur, also die ja durch den Zweiten Weltkrieg sozusagen Feindesliteratur war. Und als sie den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, später hat sie dann erzählt, dass ihr erster Verleger ein deutscher Kriegsgefangener übrigens auch aus Arizona war. Insofern hat es da immer so eine Verbindung nach Deutschland gegeben. Und Literatur war sozusagen ihr internationales Zuhause. Das hat sie mit der Welt verbunden. Das war das Vaterland der Ideen sozusagen, dem sie immer treu geblieben ist.
Loyal to that until her death.
Mit 16 hatte sie, wie sie selber mal geschrieben hat, eine Verabredung mit Gott. Und damit war Thomas Mann gemeint, den sie mit 2 Freunden 1949 in seinem kalifornischen Haus in Pacific Palisades besucht hat. Wie verlief denn diese Begegnung?
This is a fascinating story because
nun, das ist wirklich eine sehr faszinierende Geschichte. Also dadurch, dass ihr deutsche Literatur so nahe gebracht worden war, hat sie natürlich auch sehr schnell herausgefunden, wer der prominenteste Vertreter der deutschen Literatur zu dieser Zeit war, nämlich Thomas Mann. Und der ist ein Exzellent und lebt wirklich fast in der gleichen Straße wie sie. Und das an einem Ort wie Los Angeles, das ist schon ziemlich verrückt. Und sie beschließt ganz spontan mit 2 Freundinnen, ihn anzurufen. Katja Mann geht ans Telefon. Man sagt, ach, kommt doch vorbei. Und dann kommen sie vorbei und Thomas Mann ist wahnsinnig langweilig und doziert die ganze Zeit über Faust und solche literarischen Themen, die 15 Jahre alten Kids jetzt nicht so vertraut sind. Im Prinzip ist da gar nichts passiert. Es war eigentlich eine große Enttäuschung. Und 40 Jahre lang erzählt sie immer wieder dieselbe Geschichte und schmückt sie aber im Laufe der Jahre immer mehr aus, sodass sie 1987 zu einer Version dieser Geschichte kommt, an der gar nichts mehr stimmt, bis auf den Fakt, dass sie sich mit Thomas Mann getroffen hat. Schreib von Gott im Exil. Und das Interessante wiederum an dieser Geschichte ist, dass danach irgendwie viele amerikanische, aber auch europäische Intellektuelle plötzlich eine Geschichte darüber haben, wie es war, Susan Sontag zu treffen.
So every American writer and also foreign writers, they have a story about meeting Susan Sontag.
Susan Sontag hat Literatur und Philosophie studiert, sie hat früh geheiratet, einen Sohn bekommen, die Ehe wurde rasch geschieden. Machen wir jetzt, Benjamin Moser, mal einen Sprung ins New York der 1960er Jahre. Mit 30 Jahren hatte sie einen ersten Roman veröffentlicht. Ein Jahr später erschienen zwei Essays, Notes on Camp, Anmerkungen zu Camp und Against Interpretation, gegen die Interpretation. Und mit einem Schlag, von einem Tag auf den anderen, so hatte seine Kollegin bemerkt, wurde Susan Sontag ein Star. Wie konnte das passieren?
This is really strange as a biographer.
Ja, das ist schon seltsam. Natürlich, als ihr Biograf weiß ich, es kommt der Punkt, da wird sie berühmt. Aber wenn man sich das dann genau anschaut, hat eigentlich nichts darauf hingedeutet. Sie hat über Freud geschrieben, sie hat über Sartre geschrieben. Sie war eine fleißige Studentin, aber niemand konnte erwarten, dass sie plötzlich so berühmt wird. Und nicht nur so berühmt, sondern eben auch sehr schnell wurde sie sehr kontrovers diskutiert. Und für jemanden wie sie, für eine junge Frau, die sich mit Philosophie auseinandersetzt, gab es überhaupt keinen Platz in Amerika. Und dann muss man auch sich noch mal vor Augen führen, Notes on a Camp ist erschienen in einer Zeitschrift, die vielleicht 5000 Leser, 5000 Abonnenten hatte, die mehr oder weniger aus demselben Ort stammten. Und plötzlich wird das in der New York Times besprochen. Es wird sehr kontrovers aufgenommen. Und vor allen Dingen deshalb, weil niemand bisher über dieses Thema so geschrieben hatte wie sie. Weil es geht um Homosexualität und das war ein absolutes Tabu. Natürlich wusste jeder, dass es Homosexualität gibt, aber man schrieb einfach nicht darüber. Und so wird sie in diesem Kontext der 60er Jahre, wo es um die Rechte der Schwarzen in Amerika geht, wo es um Feminismus geht, so wird sie plötzlich zu einem Symbol für diese neue Freiheitsbewegung der 60er Jahre.
With black civil rights, with feminism, it becomes a symbol for liberation.
Vorhin haben wir uns über ihren blitzartig einsetzenden Ruhm unterhalten, wozu auch ihre äußere Attraktivität beigetragen hat. Sie war eine Schönheit ihr Leben lang und damit natürlich gefundenes Fressen auch für die Yellow Celebrity Presse. Und einer ihrer wichtigsten Texte handelt genau davon, von der Fotografie, vom Abbild. Ich habe Benjamin Moser gefragt, wie Susan Sontag denn mit ihrem eigenen Bild umgegangen ist.
This is a question that is the heart of the book.
Genau da sind wir beim Herzstück des Buches, weil Susan Sontag, geschrieben mit zwei großen S-Buchstaben, war vielleicht die berühmteste, die glamouröseste und auch die schönste Frau ihrer Zeit. Aber es war ihr nicht bewusst und das hatte nichts mit falscher Bescheidenheit zu tun. Erst in dem Moment, wie sie älter wurde, hat sie sich überhaupt mit diesem Image auseinandergesetzt. Und sie konnte sehr brutal sein, sie konnte sehr grausam sein. In gewisser Weise hat es sie auch sexuell angemacht, eine gewisse Härte, eine gewisse Grausamkeit. Und trotzdem war das auch nicht alles immer so hundertprozentig bewusst, weil sie so ein hundertprozentiger Kopfmensch war. Und irgendwann hat sie sich dann die Frage gestellt, wie soll ich mich damit auseinandersetzen? Aber genau diese drei Dinge, diese Auseinandersetzung mit Brutalität, mit Grausamkeit und Genozid, spielen in ihrem Werk eben eine ganz starke Rolle.
Develops into her great theme, which is really how do you look at cruelty and war and genocide.
I'm a serious person. Ich bin eine ernsthafte Person, hat sie gern über sich gesagt. Und ernsthaft waren auch ihre kulturellen wie die politischen Anliegen. Als Präsidentin des amerikanischen Penn ist sie 1989 vehement für Salman Rushdie eingetreten. Als dieser durch die Fatwa des Ayatollah Khomeini mit dem Tode bedroht wurde, hat am Ende durchgesetzt, dass die satanischen Versen, der inkriminierte Roman in den USA erscheinen konnte. Vier Jahre später, 1993, ist sie nach Sarajevo gereist, mitten in die belagerte Stadt, mehrfach hat ihr Leben riskiert. 2010 hat man sogar einen Susan Sontag-Platz ihr zu Ehren eingeweiht. Warum war ihr gerade dieses Engagement, dieses Kriegsengagement so wichtig, Mr. Moser?
I think that Sarajevo, I just said this was the heart of the book. Sarajevo really is the heart of the book because
wenn ich gerade vom Herz des Buches gesprochen habe, muss ich mich vielleicht nochmal korrigieren und sagen, Sarajevo ist eigentlich das Herz dieses Buches, weil in dem Moment wird diese Frage beantwortet, welchen Sinn macht Kunst? Bisher war Susan Sontag vielleicht eine Intellektuelle, die an so eine Form der höheren Kunst geglaubt hat, wie sie Thomas Mann, der höheren Sphären, der höheren Welten, wie sie Thomas Mann verkörpert. Und plötzlich ist Sarajevo, was eine Stunde mit dem Flugzeug von Berlin entstanden, entfernt ist. Da passieren die schrecklichsten Dinge, man sieht schreckliche Bilder und Europa macht so weiter wie immer und schaut einfach weg. Susan Sontag findet eben einen Weg, dass man dieses Sarajevo plötzlich wieder sieht. Und eigentlich, wenn man mal Sarajevo war, sieht man, was das für eine kleine Stadt ist. Die Bosnier sagen selber, eigentlich besteht Sarajevo nur aus einer Straße am Fluss, umgeben von Bergen. Und trotzdem war eine rassistisch motivierte Armee dabei, aus ethnischen Gründen die Bosnier zu töten. Eigentlich dachte man, diese Form des Genozids sei seit 1945 vorbei. Und was macht Susan Sontag? Sie riskiert wirklich ihr Leben. Sie stellt sich dahin wie eine Freiheitsstatue und sie fängt an, mitten in Sarajevo ein Theaterstück zu inszenieren und bekommt sehr viel Kritik. Man hält es für frivol, man hält es für übertrieben, aber die Bosnier, die sehen das ganz anders. Ich glaube, es gibt keinen Ort auf der Welt, wo man ihr heute immer noch so viel Liebe entgegenbringt wie in Bosnien.
And the love that is still there for her is greater than anywhere else in the world.
Man hat Susan Sontag die amerikanische Simone de Beauvoir genannt. Sie selbst, Benjamin Moser, sagen, sie war wie Maria Callas. Gern hat sie sich selbst mit Jeanne d'Arc verglichen. Was meinen Sie, kann Susan Sontag für unsere Zeit heute bedeuten?
She's fascinated by the whole genealogy of divas.
Das Faszinierende ist, dass sie sich wirklich für all diese Diven interessiert hat, von Medea über Jeanne d'Arc, eine polnische Diva beispielsweise. Und sie war in gewisser Weise eben die Garbo oder die Betty Davis ihrer Generation, aber eben ganz anders, weil eben hochliterarisch, hochvergeistigt. Aber wir normalen Menschen, wir müssen gewissen Regeln gehorchen. Wir haben eine gewisse Art, uns anzuziehen, nicht zu extravagant zu sein. Und dann gibt es Leute, die alle Regeln brechen. Und wir normalen Leute brauchen die aber, weil sie uns die Möglichkeit zeigen, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Und da war natürlich Susan Sontag prädestiniert dafür, diese Rolle eben auch auszuüben, weil sie wirklich alle Regeln gebrochen hat. Und genau dafür war sie eben auch so wichtig.
And I think she's really an inspiring figure for that reason.
Ihr erwachsenes Leben war äußerlich ein strahlender, souveräner Siegeszug. Ihr Ende nach der dritten Krebserkrankung 2004 war Elend. Ich will nicht sterben, hat sie verzweifelt gerufen. Ich habe noch so viel zu tun. Man liest den Schluss ihrer Biografie, Mr. Moser, mit großer Bedrückung. Wie haben Sie sich selbst beim Beschreiben dieser so reichen Lebensspanne mit dem dann doch so trostlosen Ende gefühlt?
Well, I'm not sure it was worse than anybody else's death of cancer. You know, it was a horrible death. It's a horrible way to die. What I think is fascinating about the way she dies is
das Interessante war ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr Krebstod grausamer war als andere Krebstote. Es ist einfach schrecklich, so sterben zu müssen. Was hier interessant ist, ist, dass sie 1975, als sie zum ersten Mal an Krebs erkrankt, zwei Bücher schreibt, unter anderem die Krankheit als Metapher. Und fast prophetisch schreibt sie schon darüber, sie kündigt an, was mit ihrem eigenen Körper geschehen wird. Und als Susan Sontag dann von ihrer Lebensgefährtin Annie Leibovitz fotografiert wird, als Kranke, als Schwerkranke und sogar als Tote, kommt es plötzlich zu dieser großen Auseinandersetzung mit Susan Sontags Sohn. Ihr Sohn ist schockiert, wie Annie Leibovitz es überhaupt wagen kann, solche Fotos zu veröffentlichen. Und es stellt sich eine ganze Reihe an ethischen Fragen. Aber was diese Fotos eben zeigen, ist, dass die in Anführungszeichen Therapie in gewisser Weise auch Folter ist, die bis zu diesem toten Körper führt. In dem Moment, wo es gezeigt wurde als Foto, wurde nochmal ein ganz großes Drama um diesen toten Körper raus. Und im Englischen sagt man ja über meinen toten Körper. Und das ist in dem Falle wirklich wörtlich zu nehmen.
Literally over her dead body.
Danke, Benjamin Moser, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Happy to be here.
Und Sontag, die Biografie von Benjamin Moser, ist jetzt im Penguin Verlag auf Deutsch erschienen, übersetzt von Heiner Kober, 928 Seiten der Umfang, 40 Euro der Preis. Bei unserem Gespräch mit Benjamin Moser hat Jörg Taschmann bei der Übersetzung geholfen. Auch ihm besten Dank.
Straßenkritik. Thomas Klein, ich bin 52 und lebe in Berlin, in Kreuzberg. Ich habe zuletzt gelesen von Geoffrey Eugenides, Middlesex. Ja, ist ein toller Roman, ist eine wirklich groß angelegte Geschichte, die von den 1920er Jahren bis in die 1990er Jahre reicht und die Geschichte eines Mannes erzählt, beziehungsweise einer Frau, sowohl Frau als auch Mann, der griechischer Herkunft ist und in den USA, in Detroit, aufwächst. Also beschreibt das vor allem sehr, sehr unterhaltsam. Ein großartiges Familienpanorama, in dem es um Identität, um Fremdheit geht, um Migration. Es geht auch um die Rassenunruhen, Anführungszeichen, in Detroit, Ende der 60er Jahre. Und insofern ist es auch ziemlich aktuell.
In Berlin treffen wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Den Auftakt macht Thomas Klein, der den Roman von Geoffrey Eugenides toll findet, Middlesex. Auch ein Mordsbuch, inhaltlich wie äußerlich fast 750 Seiten. Der Umfang bei Rowohlt ist als Taschenbuch erschienen für 14 Euro. Wenn wir jetzt von Mazen Maruf hören, einem Schriftsteller, der jüngst beim Berliner Literaturfestival gastiert hat. Als Palästinenser ist er im Libanon geboren und aufgewachsen. Mit dem Tod bedroht Anfang des syrischen Bürgerkriegs floh Mazen Maruf 2011 nach Reykjavik auf Island und dort wurde er dann zum Schriftsteller, auch seines eigenen Schicksals voller Gewalt und Krieg. In diesem Frühjahr ist eine Kurzgeschichtensammlung auf Deutsch erschienen. Und jetzt in Berlin hat unser Autor Philipp Lämmerich Mazen Maruf getroffen.
Leerstehende Betongerippe, Rauchschwaden über der Stadt, herumirrende Familien. Beirut, Libanon, nach der großen Explosion im August 2020.
It was very intense experience.
Es ging mir sehr nah und kehrte all diese Traumata wieder hervor.
And it was very, very sad.
Mazen Maruf, palästinensisch, libanesisch, isländischer Lyriker und Autor, erfährt aus der Ferne von der Katastrophe. Trotzdem wecken die Bilder Erinnerungen an früher, an eine Kindheit voller Krieg, an die Allgegenwärtigkeit von Gewalt. 1978 wird Maruf in Beirut geboren, mitten hinein in eine Ära politischer Instabilität. Bürgerkrieg, israelische Besatzung, syrische Besatzung. Als Palästinenser noch dazu staatenlos.
Ich will glauben, dass ich eine normale Kindheit hatte. Aber wir waren ständig in Gefahr. Wir durften nicht in der Nähe von Autos spielen. Es hätte ja in die Luft gehen können. Beim Fußball waren manche bewaffnet. Da überlegt man sich zweimal, ob man gegen sie gewinnen will. Natürlich sind das nur dumme kleine Beispiele. Aber es ist, als hätte sich ein Filter über diesen Alltag gelegt. Eine Kindheit, die alles andere als normal ist.
2011 beginnt der syrische Bürgerkrieg. Maruf bezieht Stellung, erhält Morddrohungen. Mit der Hilfe einer internationalen Schriftstellerorganisation kann er den Libanon verlassen und landet an einem Ort, der unterschiedlicher kaum sein könnte: Reykjavik, Island.
Ich kann nicht behaupten, dass ich mich für Island entschieden hätte. Ich habe nie erwartet, den Libanon zu verlassen. Für viele Palästinenser ist der Libanon wie eine Sackgasse.
Aus einem zerrütteten Staat, einer Region, die aus der Spirale der Gewalt nicht hinauskommt, auf einen Inselstaat, der keine Armee besitzt und in dem nicht einmal die Polizisten bewaffnet sind. Und doch findet er hier keinen Frieden. Die Erinnerungen an seine Kindheit holen ihn ein.
Ich wollte ihn nicht ins Gesicht sehen. Ich wollte weglaufen. Daher habe ich eine Parallelwelt erschaffen, in der ich mich sicherer fühle.
Schreiben als Therapie. 2015 beginnt Maruf, die Erinnerungen zu einem Buch zu verarbeiten. Eine Sammlung von Kurzgeschichten. Sie erzählen von den immer selben Themen. Von alltäglicher Gewalt und den Ausflüchten daraus. Von Überlebensstrategien, von körperlicher Versehrtheit. Geschrieben meist aus der Perspektive eines Kindes, gespickt mit Absurditäten und surrealen Verzerrungen. Mittlerweile wurde der Band in 10 Sprachen übersetzt. Im Frühjahr 2020 ist er auch auf Deutsch erschienen. Ein Witz für ein Leben. Nun folgte die Einladung zum Literaturfestival in Berlin.
Ich begrüße ganz herzlich Mazen Maruf.
Als ich klein war, schenkte Vater mir einmal zum Geburtstag eine Paprikapflanze. Es war ein eigenartiges Geschenk, dessen tieferen Sinn ich damals nicht verstand. Von Zeit zu Zeit hörten wir Schüsse, aber wir hatten uns daran gewöhnt, wie an das Hupen vorbeifahrender Autos. Und genauso wenig, wie ich verstand, was da draußen vor sich ging, verstand ich, warum Vater mir ausgerechnet eine Paprikapflanze geschenkt hatte.
Marufs Welt ist eine Welt voller Gewalt. Die Kinder, seine Erzähler, sind ihr ungeschützt ausgesetzt. Aber sie finden Wege, Erlebtes und Erlittenes zu kompensieren, mitunter kreativ und surreal. Sie brechen aus dem Faktischen aus und erschaffen eine zweite Dimension, eine Fluchtmöglichkeit. Diese Fantasie, für Larissa Bender, die den Band ins Deutsche übersetzt hat, durchaus eine Herausforderung. Denn die surrealen Wendungen und Absurditäten der Geschichten sind nicht immer leicht zu verstehen.
Aber das Eigentliche, worum es ihm geht, ist ja sehr verständlich, dass er gegen den Krieg anschreibt und gegen die Brutalität in der Gesellschaft. Und im Grunde genommen sind das ja auch Geschichten, die überall spielen können.
Nach der Veranstaltung steht Maruf an einem kleinen Stehtisch. Auch das Signieren der Bücher unterliegt strengen Vorschriften. Kontakt zwischen Publikum und Autor ist diesmal kaum möglich. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es in Zukunft noch weitere Gelegenheiten geben wird, Mazen Maruf kennenzulernen. Momentan arbeitet er an einem neuen Kurzgeschichtenband und an seinem ersten Roman. Stoff dazu liefert die Biografie des palästinensisch-libanesisch-isländischen Schriftstellers allemal.
Manchmal überkommt es mich, beim Kochen zu Hause, wenn ich Gemüse schneide. Da höre ich plötzlich auf und frage mich, bin ich wirklich in Island? Es fühlt sich an wie ein Traum. Kein schöner Traum, eher verwirrend. Was mache ich hier? Und dann ist es doch wieder ein Ort voller Kreativität.
Der libanesische Schriftsteller Mazen Maruf auf dem Literaturfestival Berlin. Seine Kurzgeschichte gibt es jetzt auf Deutsch unter dem Titel Ein Witz für ein Leben, erschienen im Unionsverlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über einen richtig großen Roman wollen wir uns unterhalten. 560 satte Seiten haben die Zanzer-Memoiren, das neue Werk von Jan Konefke. Er ist ein vielgeehrter Schriftsteller, Jahrgang 1960. Und vor allem im letzten Jahrzehnt ist sein Ruf eines exzellenten Erzählers stetig gestiegen. Michael Braun, unser Kritiker im Studio. Könnte denn dieser Ruhm des Jan Konefke mit dem neuen Buch weiter gefestigt werden?
Ja, zwei Seelen wohnen da in meiner Brust. Ein großes Ja und ein kleines Vielleicht. Ein großes Ja deshalb, weil Jan Konefke auch in diesem Buch ein ganz großartiger Erzähler ist, der uns mit unerschöpflicher Einbildungskraft und großer Lust am Fabulieren verwöhnt. Auch ein kleines Vielleicht, weil er uns auch eine große Irritation abliefert, nämlich einen äußerst kuriosen, bizarren, sehr seltsamen Helden, den er hier durch fast 250 Jahre Weltgeschichte schickt.
Gut, fangen wir dann mit dem Helden an. Er steckt im Titel die Zanzer-Memoiren. Was oder wer ist denn Zanzer?
Also da musste ich auch erstmal die Suchmaschine anwerfen. Ein Zanzer ist im Grunde der historisch-anthropologisch korrekte Name für einen Schrumpfkopf, also ein präpariertes Objekt, im Grunde ja der bearbeitete Kopf eines getöteten Menschen. Wenn man heute mal auf eBay schaut, werden dort sogar Schrumpfköpfe angeboten, obwohl das gesetzlich längst untersagt ist. Jedenfalls, der Zanzer im Roman von Jan Konefke ist im Grunde der Erzähler des Buches, der hier seine Memoiren, also seine Erinnerungen ausbreitet, die von 1780 bis in die Gegenwart des Jahres 2020 führen.
Also ein Schrumpfkopf, das ist wirklich ein echt schräges Kaliber von Erzähler. Wie wird denn der aber nun zum Helden?
Ja, das ist ein ganz seltsamer Vorgang, dass man sieht, man liest am Anfang, dass da etwas aus einer Bewusstlosigkeit erwacht. Ja, das, und dieser, es ist dann, wie sich herausstellt, tatsächlich ein Schrumpfkopf, der in der Amtsstube eines Steuerinspektors der spanischen Krone in Caracas plötzlich da, wo er irgendwo platziert ist, zum Leben erwacht, 1780. Und er gelangt dann sehr schnell nach Europa, nachdem sein erster Besitzer mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen ist, weil nämlich dieser Schrumpfkopf zu sprechen begonnen hat. Ja. Und wir erleben dann in Europa diesen Schrumpfkopf in einer Art Bildungsroman. Er wird ein Schrumpfkopf mit Bildung, mit wechselnden Besitzern, etwa 11 oder 12 im Laufe des Romans. Er führt uns nach. Er lebt Rom, Bukarest, Frankfurt, Berlin und Bamberg und viele andere Schauplätze, wo er seinen Besitzern viel Freude, aber auch manchmal viel Beschwernisse bereitet. Und, ja.
Also er reist also mit uns dann durch die Jahrhunderte. Was erlebt denn dieser Erzähler denn dann so alles mit?
Genau, er ist so eine, im Grunde so eine Art Reporter der Weltgeschichte, dieser Schrumpfkopf, der uns aber auch nebenbei so ein bisschen aufklärt über die Geschichte des Kolonialismus. Ja, man, so ein Schrumpfkopf ist ein Objekt, den man dann quasi aus Südamerika, haben wir die Forschungsreisenden nach Europa mitgebracht ursprünglich. Und es wird auch genutzt hier, so ein Erzähler, um quasi die Grausamkeiten, Barbareien zu erzählen, zu denen der Mensch, auch der Mensch der Aufklärung, fähig ist. Und was tut er, so ein Schrumpfkopf? Im Laufe seiner Bildungsstrecke wird er sozusagen zum Ghostwriter auch an einer Stelle eines Abgeordneten in der Frankfurter Paulskirchenversammlung von 1848. Oder er wird ein leidgeprüftes Objekt eines Hirnforschers und Anatomen, der verzweifelt versucht herauszufinden, wieso dieser Schrumpfkopf sprechen kann und ganz üble Experimente an diesem Objekt dann durchführt. Oder er erlebt den Antisemitismus in Wien der Jahrhundertwende und einige andere Dinge. Und gegen Ende wird er sogar assistiert er sogar einem jungen Berliner Künstler, damit er zum erfolgreichen Börsenmakler wird.
Also diese Pointe dieses Schrumpfkopfs ist natürlich schon mal toll. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, Herr Braun, was bringt's denn eigentlich? Also ich meine, ich habe jetzt an anderen Helden gedacht, zum Beispiel nach den Dreijährigen, unseren Oskar Matzerath. Ne?
Ganz
genau. Da hieß es ja, okay, aus seiner Sicht des dreijährigen Gnomen, der irgendwie ganz scharf auf die Welt blickt. Ich meine, jetzt haben wir also da einen Schrumpfkopf da liegen, der spricht und hochgebildet ist. Was ist denn das dann für ein sozusagen erzählerischer Erkenntniswert dann für uns? Außerdem, dass es wahrscheinlich Mords Spaß macht.
Also es macht Mordspaß. Es ist halt quasi im Grunde wie, wenn wir uns diesen kleinwüchsigen Blechtrommler Oskar Matzerath vorstellen, das ist ja im Grunde auch ein Schelmenroman, die Blechtrommel. Und genauso würde ich sagen, auch die Zanzer-Memoiren sind eine Art Schelmenroman im Gewand eines Abenteuer- und Antikolonialismus-Romans. Und dieser Erzähler, den er da installiert hat, der Jan Konefke, mit dem hat er halt sehr viel, kann er sich halt sehr viele Freiheiten leisten, nachdem er ja gewissermaßen die biologische Logik überschreitet, indem er den Schrumpfkopf sprechen lässt. Er hat einfach einen Erzähler installiert, den man als Reporter gebrauchen kann, der uns durch die Weltgeschichte führt.
Ist es also ein richtig doller Schmöker, den man gerne liest?
Also ich habe da sehr viele Textstrecken gehabt, die mich hineingesogen haben in die Erzählung. Zum Beispiel diese Paulskirchengeschichte, die fand ich wirklich ganz fantastisch, auch an anderen Stellen. Es gibt auch Kapitel, wo man vielleicht in der Überfülle der Details ein bisschen untergeht. Das kann passieren bei so einem Erzähler mit großer Lust am Fabulieren. Aber insgesamt habe ich ein großes Vergnügen gehabt an diesem Buch.
Die Zanzer-Memoiren, der Roman von Jan Konefke. Jetzt im Galliani-Verlag erschienen mit 560 Seiten, nur 24 Euro. Michael Braun hat uns das Buch vorgestellt. Vielen Dank Ihnen, Herr Braun. Ihre Rezension, die stellen wir auch wie gewohnt ins Netz wieder auf unsere Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Sonntagnacht in der Unterführung zur neuen U-Bahn-Station ein seltsam kreischendes, keinem ihm bekannten Instrument zuzuordnendes Pfeifen. Am ehesten wie eine ungestimmte Mundharmonika. Dann sieht er einen alten Mann auf dem Beton sitzen, das Blechgehäuse eines Autoscheinwerfers vor seinem Mund. Die Musik, das kreischende, scheppernde Pfeifen musste dem Scheinwerfergehäuse entstammen oder diente es nur als Verstärker, als improvisiertes Megafon für das, was er dahinter mit verstimmter Mundharmonika produzierte? Die Teile vom Schrottplatz waren noch einmal zu Leben erwacht. Einem Leben, von dem sich die Fahrzeugschmiede nichts hatte träumen lassen.
Ich war ein Mensch und wollte Menscher werden. Es verlief schleichend. Es wurde eine Art Besessenheit, sich zu optimieren. Der Mensch lag fett und träge am Meer, aus dem er einst kam und nun also das geworden war. Nun lag er im Sand und glotzte seinen Nachbarn an. Und das war schon enorm, dass man den Blick aus den Wolkenbildern zog und sich wahrhaftig umsah. Man kratzte sich den getrockneten Sand vom Fuß, streckte seine Arme und Beine aus, die vom Sitzen schon steif geworden waren. Kurz reflektierte das Bewusstsein, noch einen Körper zu haben. Aber bald schon saß der Hintern wieder. Und die Mulden am Strand wurden Jahr für Jahr tiefer.
Immer montags spitzen wir hier in der Lesart die Ohren für besonders gute akustische Literatur mit einem aktuellen Hörbuch und heute mit der Originalstimme von Paul Celan. Die literarische Welt feiert ihn in diesem Jahr gleich mit 2 Jubiläen. Vor 100 Jahren wurde er geboren. Vor 50 starb er, nahm sich der Autor der Todesfuge tragisch das Leben. Und jetzt unter diesem Titel seines wohl berühmtesten Gedichts versammelt der Audioverlag Gedichte und Prosa, gelesen von Paul Celan selbst. Tobias Wenzel hat sich die Produktion für uns angehört.
Todesfuge. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng.
Paul Celan las seine Gedichte pathetisch und musikalisch intonierend. Diese Form der Präsentation und die schwer zu entschlüsselnden Verse selbst trugen dazu bei, dass sein Auftritt bei der Gruppe 47 im Mai 1952 für den Dichter ein Reinfall wurde. Schwarze Milch der Frühe, damit konnten die meisten Autoren realistischer Literatur nichts anfangen. Der lese ja wie Goebbels, soll jemand im Publikum zu seinem Vortragsstil gesagt haben. Wohlgemerkt über Paul Celan, den deutschen Juden, der sein Leben lang darunter litt, dass er im Gegensatz zu seinen Eltern den Holocaust überlebt hatte und der das Unsagbare der Konzentrationslager in seinem bekanntesten Gedicht Todesfuge doch zu sagen versuchte.
Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
Dieses teils verstörende, teils berührende, immer faszinierende Hörbuch mit vom Autor gelesenen Gedichten und Prosa macht deutlich, Celan wirkt auf den ersten Blick hermetisch. Oft steht man ratlos vor seinen Versen, weiß gar nicht, wo anfangen bei der Suche nach Sinn. Einige Gedichte erschließen sich aber leichter, etwa Corona, das Gedicht, zu das ihn seine Beziehung mit Ingeborg Bachmann anregte.
Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße. Es ist Zeit, dass man weiß. Es ist Zeit, dass der Stein sich zum Blühen bequemt, dass der Unrast ein Herz schlägt. Es ist Zeit, dass es Zeit wird. Es ist Zeit.
In diesen 2 Stunden Celan liest Celan tritt seine unaufhörliche Suche nach der unverbrauchten Sprache zutage. Einer Sprache, mit der sich der Holocaust und überhaupt die Welt angemessen beschreiben ließen. Celan fand Worte wie Sprachgitter bei Jean-Paul, außerdem Fachtermini in Lexika, versuchte sie in seiner Dichtung mit neuem Sinn aufzuladen. Oft sagte Celan allerdings etwas gerade dadurch, dass er es nicht sagte oder nur andeutete. So beginnt sein rhythmischer Prosatext Gespräch im Gebirg mit »Eines Abends, die Sonne und nicht nur sie war untergegangen« und man meint da den Holocaust herauszulesen. Das Schweigen erscheint hier als bessere Lösung.
»Groß kam auf klein zu und klein, der Jude, hieß seinen Stock schweigen vor dem Stock des Juden groß. So schwieg auch der Stein«, und es war still im Gebirg, wo sie gingen, der und jener.
Paul Celan verarbeitete in diesem Prosatext das geplante Treffen zwischen ihm und Theodor W. Adorno im Engadin Ende der 50er Jahre. Das fand aber nicht statt, weil Celan vor der Ankunft Adornos abgereist war, vermutlich um Gespräch im Gebirg zu schreiben und über den Umweg der literarischen Imaginierung eines Treffens sich für das reale Treffen zu rüsten. Celan gibt hier und überhaupt Rätsel auf. Und das, ist man sich beim Hören dieser bereichernden CDs sicher, macht nicht zuletzt den Reiz aus.
In den Flüssen nördlich der Zukunft warf ich das Netz aus, das du zögernd beschwerst mit von Steinen geschriebenen Schatten.
Paul Celan liest Gedichte und Prosa aus den Jahren 1952 bis 1967. Das Hörbuch ist jetzt im Audioverlag erschienen auf 2 CDs mit knapp 2 Stunden Laufzeit.